Phoenix persönlich.
Drastische Worte diese Woche zu den großen Herausforderungen in Europa. Gelingt es nicht, die Produktivität zu steigern, werde es unmöglich, die politischen Ziele zu erreichen, so Mario Draghi in seinem Bericht. Und in Berlin sagt die Union, die Überforderungsgrenze in der Asylpolitik sei erreicht. Es sei eine Notlage gegeben. Darüber sprechen wir mit einem der einflussreichsten Politiker in Brüssel. Herzlich willkommen, Manfred Weber, Chef der größten europäischen Parteifamilie, der EVP.
Danke für die Einladung.
Herr Weber, wir treffen uns ja hier in Bayern, Ihrer Heimat. Warum sind Sie eigentlich in Brüssel und nicht in Bayern aktiv?
Ich bin in Bayern aktiv. Ich verstehe mich zunächst als in Bayern gewählter Abgeordneter, der auch die Bürger hier vertritt. Wir hatten bei der Europawahl jetzt ein gutes CSU-Ergebnis, knapp 40%. Und andererseits war ich immer zutiefst überzeugter Europäer. Ich bin zutiefst durchdrungen von der Idee, dass wir als Europäer nur gemeinsam in die Zukunft werden gehen können. Und dass auch die Frage, bin ich Deutscher, diese Identitätsfragen. Natürlich bin ich Deutscher und bin ja stolz auf mein Land. Aber für mich war immer klar, dass wir einen European Way of Life haben, dass wir europäische Art zu leben haben. Und für die werbe ich, für die kämpfe ich, für die stehe ich.
Sie sind ja seit 20 Jahren im Europaparlament. Beschreiben Sie doch noch mal, was hat das bei Ihnen ausgelöst, dass Sie so europäisch an die Politik rangehen?
Ich kann es nicht an einem Moment festmachen, weil ich das seit jungen Jahren praktiziere. Vielleicht, wenn ich es persönlich beschreiben sollte, war für mich so ein Erlebnis, als ich als 17-, 18-Jähriger zum ersten Mal Interrail gefahren bin und dann damals im noch Großbritannien Brexit, also damals noch EU-Land Großbritannien, dann in einem Pub gestanden bin und mit einem 60-jährigen Briten über den Zweiten Weltkrieg, also damals 17-Jähriger, diskutiert. Für mich war es immer total spannend, rauszugehen, weil ich Europa immer als was erlebt habe, wo man enorm viel gestalten kann, wenn man Gestaltungswillen hat.
Enorm viel gestalten ist ja genau das Stichwort jetzt. Ihre Aufgabe ist es ja, die europäische Parteifamilie EVP auch zusammenzuhalten. Jetzt ist ja wahnsinnig viel in Bewegung geraten beim Thema Migration, während jetzt Ihre Partei hier in Deutschland ja fordert, wirklich die Notlage auszurufen und Innenministerin Faeser für die Ampelregierung ja die Grenzkontrollen jetzt ab Montag deutlich verstärken will. Haben die Mitglieder Ihrer europäischen Parteifamilie sich genau dagegen gewehrt? Donald Tusk sagt, die Pläne sind inakzeptabel. Was bedeutet das für Sie?
Es ist ein Spannungsverhältnis, ganz eindeutig. Ja. Zunächst mal die Entscheidungen, die wir jetzt in Deutschland diskutieren, die Union jetzt vorgeschlagen hat, und auch die Entscheidungen, die Ampelregierung jetzt auf den Weg bringt, sind im europäischen Kontext nichts Ungewöhnliches. Schauen Sie in die Niederlande, wir haben dort eine neue Regierung, die Ähnliches vorschlägt. Dänemark unter sozialdemokratischer Führung hat das schon lange gemacht.
Aber der Aufschrei ist natürlich jetzt deutlich größer.
Weil Deutschland in der Mitte liegt, weil Deutschland einfach ein zu großes Land ist und die Grenzen, vor allem natürlich die deutschen Grenzen, als das Land direkt in der Mitte Europas viel mehr Auswirkungen haben. Deswegen gibt es die Debatte dazu. Und das muss uns jetzt motivieren, das Thema endlich zu lösen. Das würde genug geredet, das muss jetzt gelöst werden. Es gibt zwei zentrale Stellschrauben. Das eine ist, in Deutschland müssen die Sozialstandards runter. Das heißt ganz konkret, abgelehnte Asylbewerber dürfen keine Ansprüche mehr anmelden. Wenn jemand kein Bleiberecht hat, wenn er abgelehnt ist, noch am rechtsstaatlichen Verfahren von einem Richter abgelehnt ist, dann muss er ausreisen und dann kann er nicht Anspruch auf Sozialhilfe und so weiter haben, also höchste Unterstützung haben. Und das zweite, noch wichtigere, wir müssen die Außengrenzen unter Kontrollen kriegen. Und erlauben Sie mir dazu sagen, da gibt es positive Nachrichten. Weil in Deutschland haben wir ja so eine Diskussion, Handlungsfähigkeit, Staat, schaffen wir das überhaupt, das in den Griff zu kriegen? Ich kann Ihnen sagen, wir haben vor einem Jahr ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und Tunesien abgeschlossen. Und die Ankunftszahlen in Italien sind in dem letzten Jahr um 64% zurückgegangen. Das heißt, ein Riesenerfolg, wenn wir uns darum kümmern. Ich war selbst dort, habe mit dem tunesischen Präsidenten Gespräche geführt. Ursula von der Leyen hat die Verträge dann unterschrieben. Die italienische Regierung hat sich mit darum gekümmert. Also wenn wir handeln als Staat, rechtsbasiert, wertebasiert, ohne das Asylrecht in Frage zu stellen, ohne die Werte in Frage zu stellen, aber wenn wir mit unseren Nachbarn handeln, dann können wir Probleme auch lösen. Das ist das, was Europa zeigt, gerade in der Zusammenarbeit mit unseren Nachbarstaaten.
Jetzt gibt es natürlich auch gerade da eine Diskussion, inwiefern werden wirklich die Werte gewahrt an den Außengrenzen Tunesien. Da läuft ja auch nicht alles so reibungslos. Aber bleiben wir noch mal für einen Moment wirklich bei den Ideen, die jetzt auf dem Tisch sind. Wenn Deutschland die Grenzen verstärkt kontrollieren, ist das nicht eigentlich doch ein zumindest temporäres Ende wirklich von Schengen? Hat Donald Tusk nicht recht?
Wir alle glauben an Schengen und wir wollen Schengen verteidigen. Aber das Schengen-Recht sieht ausdrücklich vor, dass wir diese temporären Grenzkontrollen durchführen. Sie wissen, das findet in Bayern bereits seit Jahren statt. Also die temporären Grenzkontrollen sind möglich, wenn es Notwendigkeit gibt. Und wenn Sie heute mit den Landräten, mit den Bürgermeistern in ganz Deutschland reden, dann wissen Sie, wir haben einen Notstand. Wir haben eine Situation, wo wir nicht mehr wissen, wie wir die Integrationsfähigkeit sicherstellen. Wir wissen, was auf den Wohnungsmärkten los ist. Dass wir einfach zu wenige Wohnungen haben, die Mieten hier in so einer Stadt wie München explodieren. Das heißt, es gibt einfach eine Kapazitätsgrenze und die wurde jetzt jahrelang überschritten. Deshalb ist es begründbar, dass Deutschland jetzt den Weckruf aussendet, es kann so nicht weitergehen, vor allem die Sekundärmigration. Wie gesagt, Neuankünfte in Europa ist gar nicht einmal so das Problem, die Zahlen gehen runter, aber die Sekundärmigration in Europa ist das deutsche Problem und es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen da gerechte Lastenverteilung und
aber Deutschland darf es auch zum Ausdruck bringen. Aber gerechte Lastenverteilung wirklich jetzt dadurch, es gibt ja schon, ne, der österreichische Innenminister hat gesagt, wir nehmen auf keinen Fall zurückgewiesene Menschen aus Deutschland an. Kommt das, also dieser Domino-Effekt, auf den die Union ja so ein bisschen setzt, passiert das?
Zunächst, es finden auch heute an der bayerischen Grenze Rückweisungen statt gegenüber Österreich. Also das ist gängige Praxis. Insofern ist das eine Ausweitung dieser Maßnahmen, die wie gesagt durchs Europarecht gedeckt sind und gemacht werden können, aber eben temporär gemacht werden. Und deswegen bleibe ich dabei. Das zentrale Thema muss sein, dass wir jetzt den Akutzustand in Angriff nehmen, die deutschen Entscheidungen fällen, die andere Länder bereits gefällt haben in Europa. Aber das noch Wichtigere ist, wir müssen Europa stärken. Es kann nur nachhaltig eine europäische Lösung, eine Lösung sein. Und deswegen bin ich froh, dass Ursula von der Leyen in der Regierungserklärung jetzt im Juli festgestellt hat, Ziel definiert hat, bis zum Ende dieser Legislaturperiode 30.000 Frontex-Beamte. Und ich würde mir wünschen, dass viele deutsche Beamte jetzt auch bei Frontex arbeiten. Es macht ja jetzt, wir haben ziemlichen Personalaufwand, die deutsche Grenze zu sichern, aber es wäre noch effizienter, all die deutschen, österreichischen, italienischen, französischen Grenzbeamten, die jetzt derzeit temporär Grenzkontrollen durchführen, alle an die Außengrenze zu schicken, um Europa zu sichern. Das ist doch die Aufgabe, die wir haben, ein freies Europa zu sichern mit starkem Außengrenzenschutz. Und deswegen appelliere ich auch an die Bundesregierung, diese Aufgabe ernst zu nehmen, nämlich die Außengrenze zu sichern und dort auch für Ordnung zu sorgen. Das hat auch was mit Härte zu tun, weil Sie Tunesien ansprechen. Der Realität muss man sich auch stellen.
Wenn das jetzt plötzlich alles so einfach möglich ist, warum ging das denn nicht vorher, als die Union noch an der Regierung war? Also warum hat man es nicht vor 21 gemacht?
Es wurde gemacht. Denken Sie an den Abkommen zwischen der EU und der Türkei zurück. Das war Erfindung von Angela Merkel. Sie hat es auf den Weg gebracht und damals eben mit einer europäischen Lösung das damalige Akutproblem 2015 geklärt. Vielleicht etwas zu spät, weil damals schon viel auch an illegaler Migration stattfand, aber es wurde geklärt. Und das ist das, was wir brauchen, jetzt europäische Anstrengungen. Sie wissen, dass wir Anfang des Jahres einen Migrationspakt abgeschlossen haben. Nach 8 Jahren wirklich quälender Debatte auf europäischer Ebene haben sich alle Staaten und wir, Mehrheit im Europäischen Parlament, zusammengerauft und haben einen gemeinsamen Beschluss gefasst, wie wir jetzt Migration managen. Leider dauert es etwas, bis wir es umsetzen, aber wir haben einen Willen, das gemeinsam jetzt umzusetzen. Und deswegen sehe ich auch die Debatten, die wir in Deutschland haben, auch Niederlande haben, auch Frankreich haben, jetzt als einen Boost, als eine Unterstützung, als eigentlich eine Rampe, dass wir jetzt schnell in diese Umsetzung dieses Migrationspakts kommen. Es gibt nur eine europäische Lösung.
Für die Bürgerinnen und Bürger ist das manchmal ein bisschen verwirrend, wenn dann so viele Misstöne direkt kommen. Also Österreich sagt, so geht es nicht, Polen sagt, so geht es nicht und alle ja eigentlich wissen, es geht aber doch nur zusammen. Wie wollen Sie jetzt ganz persönlich auch dafür garantieren, weil Ihre Aufgabe ist es ja, dafür ein einheitliches Vorgehen wirklich zu sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht viele Versprechen hören und dann doch wenig Handlung am Ende sehen?
Wir haben die aktuelle Debatte, die manchmal etwas hektisch auch ist natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wir dürfen aber das Langfristige nicht aus dem Blick verlieren. Und deswegen der Pakt steht, dass sich Europa geeinigt hat auf dessen Management. Wie gehen wir mit einem Thema um, das wir übrigens nicht lösen werden? Es wird immer Migration geben. Es wird auch immer den Versuch von der Mafia, von organisierter Kriminalität geben, illegale Migration zu praktizieren. Aber wir müssen einen Weg finden, es zu managen, es menschengerecht, humanitär korrekt zu managen.
Wenn sich die Erkenntnis jetzt durchgesetzt hat, dass die Verteilung der Flüchtlingsströme innerhalb Europas nicht funktioniert, das Ganze dysfunktional ist, wie Frau Faeser ja auch jetzt in dem Schreiben an die Kommission gesagt hat. Was ist denn dann der Weg, der funktionieren wird?
Die entscheidende Frage ist die Außengrenzenkontrolle und die geht nur partnerschaftlich mit unseren Nachbarn. Deswegen ist die Priorität auch für die jetzige neue Kommission die Priorität Nummer 1, partnerschaftliche Abkommen zum Migrationsmanagement mit unseren Nachbarn zu tätigen. Ganz aktuell habe ich die Zahl gesehen, dass wir in Zypern beispielsweise, auch im EU-Mitgliedsland, aus dem Libanon in den letzten Monaten viele Flüchtlinge hatten. Und die sind jetzt auf null zurückgegangen, keine Ankünfte mehr, weil wir mit Libanon so einen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen haben. Ich werbe da auch für den Mittelmeerpakt, dass wir im gesamten Mittelmeer solche Abkommen abschließen, ist ein Teil der Lösung.
Aber ist das nicht eigentlich dann ein Argument gegen eine Notlage in Deutschland? Wenn man sagt, es gelingt ja, es so deutlich zu reduzieren, dann müsste es im Umkehrschluss doch bedeuten, dass man zumindest in ein paar Wochen diese Notlage nicht mehr hat.
In Deutschland ist die Sekundärmigration das zentrale Thema. Die Menschen, die bereits in Europa sich befinden. Und da ist es aus deutscher Sicht angesichts der Überlastung unserer Kommunen jetzt aktuell gerechtfertigt, auf den Notstand hinzuweisen. Aber die Zielrichtung muss die europäische bleiben und die Zielrichtung muss das Wiederherstellen des Schengen-Raums bleiben.
Jetzt hätte ja eigentlich diese Woche auch die Europäische Kommission vorgestellt werden sollen. Das ist nicht passiert. Das musste dann an dem Tag noch verschoben werden. Warum?
Wir hatten ein kleines Problem in Slowenien, da wurde der Kandidat ausgetauscht, übrigens aus einem sehr, sehr wichtigen Grund, weil Ursula von der Leyen sich dafür eingesetzt hat, mehr Frauen in die Kommission zu bekommen, dass wir wirklich eine schlechter balancierte EU-Kommission bekommen. Und die Slowenen waren bereit, das zu machen, also einen Mann zurückzuziehen und eine weibliche Kandidatin vorzuschlagen.
Das muss jetzt dort Ansage von Ursula von der Leyen, die gab es ja schon. Warum wurde denn nicht auf diese Ansage gehört? Das ist ja nicht der einzige Staat, der einen Mann ins Rennen geschickt hat, statt eine Frau.
Ja, der Vertrag ist leider eindeutig. Die Vertragsgrundlage Europas, die Staaten nominieren und dürfen nominieren. Und leider Gottes war da in einigen Bereichen nicht der Wille da, dann die Bitte ernst zu nehmen. Allerdings möchte ich schon sagen, wir haben an der Spitze Europas jetzt eine Frau in der Kommission, im Parlament, in der EZB, in der Europäischen Investitionsbank und als Außenbeauftragte, also als Außenministerin Europas haben wir 5 Frauen und an der Spitze ist sozusagen ein Mann, das ist Costa als Ratspräsident. Insofern schaffen wir viel an Gleichberechtigung für Mann und Frau, einen starken Akzent für Frauen in der Spitze Europas, in den Führungsspitzen Europas. Und meine Partei, die Europäische Volkspartei, hat mit Ursula von der Leyen und mit Roberta Metsola als Parlamentspräsidentin 2 starke Persönlichkeiten vorgeschlagen, die weiblich sind. Also wir sind da committed, wir wollen, dass da Frauen in Spitzenfunktionen kommen und kriegen die Balance, glaube ich, auch gut hin.
Und um welche Posten wird noch gerangelt?
Um alle.
Um alle?
Um alle, die noch offen sind, so kann man es formulieren. Jetzt nächsten Dienstag wird die Kommission hoffentlich vorgestellt werden. Die Kandidaten sind jetzt größtenteils benannt und auch bekannt soweit. Und jetzt gilt es darum, für die vorgeschlagenen Personen das richtige Portfolio zu finden. Wir wollen eine Kommission, die Europa zusammenführt. Nach der Europawahl, da darf gestritten werden in einem Wahlkampf, da darf man sich auch profilieren, da müssen die Menschen entscheiden, wer hat die Mehrheiten. Das ist passiert, wir haben die Wahl gewonnen. Und jetzt geht es aber darum, nicht weiter Wahlkampf zu machen, sondern Europa zusammenzuführen. Das unterstütze auch ich als Parteivertreter, dass wir jetzt Europa zusammenführen. Und das wird die Aufgabe sein, dieses Puzzle so zusammenzulegen, dass funktioniert. Und übrigens kommt dann eine spannende Phase, weil dann das Parlament ja das Recht hat, die einzelnen Kandidaten in einer Hearing sich anzuhören. Also da wird die Frage gestellt, ganz banale Sachen, wie hast du deine Steuern immer bezahlt und wie hast du früher über Europa geredet, bevor du Kommissar geworden bist. Und natürlich die Inhalte werden geprüft in seinem Dossier. Im Deutschen Bundestag gibt es dieses Recht nicht, dass Minister, bevor sie ins Amt kommen, nochmal einer Anhörung unterzogen werden. Ich finde, das ist ein hohes demokratisches Recht des Europäischen Parlaments und dem werden wir auch gerecht werden.
Es gibt ja eine Personalie, die besonders jetzt im Vorfeld für ein bisschen Unmut gesorgt hat, und zwar der Mensch, der für den Wirtschaftskommissar im Rennen ist. Das ist Raffaele Fitto aus der Partei Fratelli d'Italia von Meloni. Da gibt es ja Stimmen seitens der Sozialdemokraten, seitens der Liberalen, die sagen, das kann nicht sein, dass ausgerechnet ein Vertreter einer rechtspopulistischen Partei dieses wichtige Amt bekommt und möglicherweise sogar ein Vize von Ursula von der Leyen werden könnte.
Ich habe nach der Amtsübernahme von Giorgia Meloni, als die Wahl in Italien vor 2 Jahren durch war, war ich einer der ersten europäischen Politiker, der nach Rom geflogen ist und mit ihr das Gespräch gesucht hat. Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir in Europa alles tun müssen, um einen Kontinent zusammenzuholen. Und ich sage es parteipolitisch klar, Fratelli d'Italia hat im Inneren noch einige Fragen, viele Fragen zu beantworten. Aber das Regierungshandeln von Giorgia Meloni war die letzten 2 Jahre basierend auf europäischen Prinzipien. Sie steht zur Ukraine, sie ist klar transatlantisch, sie hat europäische Kompromisse mitgetragen, den Migrationspakt. Wenn sie rechtsradikal, rechtspopulistin wäre, wäre sie dann nicht in der Lage. Sie hat den Migrationspakt mitgetragen, den die Grünen übrigens abgelehnt haben. Also insofern ist sie loyal, will Lösungen in Europa erreichen. Und meine Botschaft jetzt angesichts auch der Diskussion Fitto, des Kandidaten aus Italien, ist, Italien ist eines der Gründungsländer der Europäischen Union. Ich kann mir Europa nicht vorstellen ohne Italien. Deswegen möchte ich, dass durch die Kommissionsbildung auch Europa zusammengeführt wird. Dass Frankreich einen starken Platz hat, Deutschland mit der Kommissionspräsidentin sowieso stark vertreten ist, aber auch Italien eine starke Rolle spielt. Ich werbe dafür, dass wir das respektieren.
Jetzt wird Ihnen ja eine Menge Einfluss zugeschrieben. Es gibt Stimmen, die sagen, Sie sind eigentlich der einflussreichste Politiker nach dieser Europawahl mit der größten Parteienfamilie, die Sie ja anführen. Wie ist das für Sie, diesen Machtzuwachs bekommen zu haben?
Für mich persönlich ist es so, dass zunächst freut man sich drüber, weil wir Wahlen gewonnen haben. Aber ich sage Ihnen auch, dass ich angesichts der Aufgabe, wir haben Migration besprochen, Wirtschaftsthemen stehen vor der Tür. Angesichts dieser Aufgaben spürt man schon auch die Verantwortung, die damit verbunden ist. Und das ist immer diese zwei Seiten. Einerseits wollen wir in der Politik, will auch ich gestalten, die sich bewerben um Ämter, wollen gestalten. Aber man spürt dann auch die ihre Verantwortung. Es geht um den ganzen Kontinent und wir haben große Fragen vor uns. Wir sind als Europäische Volkspartei jetzt die größte Parteienfamilie, haben 14 Regierungen in Europa. Fast die Hälfte der Mitglieder am Ratstisch sind von unserer Parteienfamilie. Das heißt, wir bekommen viel Vertrauen von den Menschen bei den Wahlen. Bürgerliche Politik, auch bürgerlich rechte Politik wird abgefragt und wird unterstützt. Und das führt dazu, dass wir jetzt intensiv an den Themen arbeiten müssen, viel arbeiten müssen, um die Aufgaben unserer Zeit zu beantworten. Weil wenn sozusagen links bürgerliche Regierungen nicht liefern, wie wir es derzeit in Berlin erleben, dass die Ampel einfach das nicht schafft, die Themen anzugehen, den Menschen Vertrauen zu geben. Und so ist europaweit. Macron hat die Wahlen verloren. Wenn also das Linksliberale.
Ist da so ein bisschen Genugtuung auch, weil Macron spielte ja schon eine Rolle, als statt ihrer Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin wurde. Spüren Sie da doch auch manchmal so ein ganz kleines Gefühl von Genugtuung? Ich bin jetzt der mächtige Mann in Brüssel?
Genugtuung gegenüber Macron nicht, weil Macron zunächst mal, er war damals mitverantwortlich, meine Kandidatur gestoppt zu haben. Und auch ein demokratisches Europa, weil ich war Kandidat, ich war Spitzenkandidat, demokratisch nominiert durch meine Partei, dann das gestoppt zu haben. Ich glaube, dass damals auch Schaden entstanden ist, dass Menschen sich enttäuscht gefühlt haben, weil der Kandidat eben nicht zum Zug gekommen ist. Das hat mir wehgetan, dass das so gelaufen ist. Aber ich habe Macron auch immer gesehen als einen überzeugten Europäer, als er ins Amt gekommen ist, hat er die Europafahne hissen lassen in Paris. Und deswegen habe ich mir ja immer gewünscht, er soll erfolgreich sein, weil wir brauchen einen starken französischen Präsidenten, der Europa führt. Also deswegen bin ich da mit mir sehr im Reinen und auch mit den Entwicklungen sehr im Reinen.
Wie haben Sie das geschafft, wenn Sie sagen, dass das Ihnen wehgetan hat? Wie sind Sie da rausgekommen aus dieser Situation, dass Sie jetzt sagen, ich bin da mit mir im Reinen?
Also zunächst mal, wenn man da europaweit Spitzenkandidat ist, auf Ebene Macron, Merkel, Orban damals im Feuer steht, dann ist das Europäische Champions League und auch die mediale Beobachtung. Und dann das nicht zu erreichen, was man sich vorgenommen hat, was man seiner eigenen Partei auch versprochen hat, dem Wähler auch versprochen hat, da braucht man schon, da knappert man schon eine Zeit dran. Aber das ist dann eher das Persönliche, weil man weiß, dass Politik auch ein hartes Geschäft ist, dass da Niederlagen dazugehören, dass vielleicht zum Politiker, zur Politikerin auch Schrammen dazugehören sozusagen, auch Niederlagen in der Entwicklung, in der Karriere dazugehören. Das Entscheidende ist das, kann man was beitragen? Kann ich was beitragen? Und das, was wir in der EVP erreicht haben, dass die Europäische Volkspartei heute, das würde ich so sagen, die geschlossenste Parteienfamilie Europas ist, wo wir uns bei den Staatschefs, bei den auch Minister, auf der Ministerebene uns gut abstimmen und die Fraktion sehr geschlossen ist, da spüre ich, dass ich einen Beitrag leisten kann. Und das ist das, was mich jeden Tag motiviert. Und Sie haben es angesprochen, natürlich der Wahlerfolg dieses Mal, dass wir jetzt die einzige Mittepartei sind, die Stimmen hinzugewonnen haben, Mandate hinzugewonnen hat und auch auf dem Ratstisch jetzt so stark sind. Das freut einen, dass man dann wirklich gestärkt in die Aufgaben gehen kann. Also insofern, Niederlagen muss man dann auch ein Stück weit runterschlucken und weitermachen. Ich glaube aber, so geht es vielen im Alltag. Wir alle erleben das und uns Politikern heute vielleicht auf offener Bühne. Das ist vielleicht der Unterschied.
Sie hatten sich ja damals zurückgezogen, sind dann optisch verändert mit Bart wiedergekommen. Jetzt hat ja Ihr Parteifreund Markus Söder sich auch einen Bart zugelegt. Ist das ein Zeichen, dass auch bei ihm eine Veränderung ansteht?
Ja, willkommen im Club, Markus. Aber ich habe damals auch mehrfach öffentlich gesagt, den Bart sollte man jetzt nicht tiefenpsychologisch analysieren. Er ist einfach in diesem Sommer damals entstanden, 2019. Und er hat meiner Frau gefallen, hat mir gefallen. Dann blieb er einfach dran.
Und gibt es was, wo Sie sagen, da ist Markus Söder besser geeignet als Kanzlerkandidat der Union als Friedrich Merz?
Oh, jetzt kommen wir zur spannenden Frage, die der Union bevorsteht. Ich sage, wir haben
tolle Spitzenleute, starke Persönlichkeiten. Und das Allerwichtigste ist, nachdem Zeitplan vereinbart ist, nachdem wir klar gesagt haben, wie es in der Union weitergeht, wir brauchen Geschlossenheit. Das steckt der Union, diese Debatte, Armin Laschet, die Entwicklungen anschließend, steckt der Union so tief in den Knochen, dass CDU und CSU, dass viele Mitglieder an der Basis wissen, das darf uns nicht ein zweites Mal passieren. Vor allem vor dem Hintergrund, dass heute Deutschland in einer noch schwierigeren Lage ist, als es vor 4 Jahren war. Wirtschaftlich, politisch, mit den Entwicklungen im rechten und linken extremen Bereich. Deshalb haben wir eine irre Verantwortung und die können wir jetzt gemeinsam tragen. Deshalb Zeitplan einhalten, miteinander sprechen, die Erwartungshaltung an März und Söder ist, kommt bitte aus diesem Gespräch mit einem klaren Vorschlag raus und dann ziehen wir gemeinsam durch.
Und haben Sie einen Favoriten?
Ich hoffe einen Favoriten, aber ich werde ihn heute nicht verkünden.
Okay. Sie haben ja für die Zusammenarbeit mit anderen Parteien in Brüssel eigentlich die Linie rausgegeben, der Dreiklang. Zusammenarbeit geht, wenn die Partei pro-europäisch aufgestellt ist, pro-Ukraine und pro-Rechtsstaat. Wie beurteilen Sie das für die Entscheidung, vor der die Union ja jetzt in den Ostländern steht, die Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht? Ginge das?
Schwierige Frage. Wir wissen, wir reden über Landtagswahlen, auch über Landesregierungen, die jetzt keinen direkten Einfluss auf die großen Fragen, gerade konkret die Russlandpolitik hat. Aber für mich ist klar, die Russlandfrage ist die historische Frage unserer Zeit. Die Unterstützung für die Ukraine ist die historische Frage unserer Zeit. Und die Union, meine Partei, CDU-CSU, hat in historischen Grundsatzfragen unseres Landes über Jahrzehnte hinweg immer die richtige Seite optiert. Wir waren bei der Westbindung, wir waren bei der Frage soziale Marktwirtschaft, wir waren beim NATO-Doppelbeschluss immer klar, Wiedervereinigung, Euro-Einführung, hochstrittig in meiner Partei damals die Euro-Einführung, aber die Union war gestanden damals, Theo Weigel bei mir, Helmut Kohl. Also in diesen großen Fragen unserer Zeit waren wir immer auf der richtigen Seite gestanden und das heißt, bei der Frage Ukraine-Unterstützung darf die Union keinen Anschein erwecken, keinen Wackler sozusagen eröffnen. Wir müssen stehen, es geht um Grundsatzfragen, das europäische Projekt und die Werte, für die wir stehen, auch zu verteidigen.
Können Sie denn verstehen, dass es für die Wähler der Union gar nicht ganz einfach ist, das Credo jetzt zu verstehen, was gilt? Es gilt in Deutschland der Unvereinbarkeitsbeschluss, also nicht mit den Linken, nicht mit der AfD. Für Europa gilt Ihr Dreiklang, den Sie ausgerufen haben. Markus Söder beispielsweise sagt auf keinen Fall mit den Grünen. Für die Wähler ist es nicht ganz einfach nachzuvollziehen, was jetzt geht und was nicht, oder?
Deshalb muss klar sein, für welche Werte wir stehen, was fundamental ist in der jetzigen Zeit. Und wir müssen als Union programmatisch überzeugen. Ich glaube, den Wettbewerb der Ideen, den müssen wir wieder aufnehmen. Also es geht nicht in erster Linie um die Frage, gute Opposition im Sinne von Abgrenzung zu sein. Das ist notwendig, das ist unsere Rolle, die hat uns der Wähler zugeteilt. Aber es geht bei dem Wahlkampf jetzt noch viel mehr um den programmatischen Aufbruch. Und da bin ich als Europapolitiker der sich wünscht, dass wir als Union im Wahlkampf den Leuten reinen Wein einschenken. Dass wir die großen Fragen unserer Zeit ohne ein starkes Europa, ein übrigens noch stärker geeintes Europa, ich denke an die Verteidigungsfrage, die nächste große Einigungsfrage Europa werden wird. Wir werden Europa nur verteidigen, wenn wir endlich zusammenarbeiten, bei Märkten, aber auch bei der praktischen Verteidigung. Und da müssen wir, Schlagwort langfristig, eine europäische Armee aufzubauen, in diese Richtung zu gehen. Wir brauchen wieder Bilder, wir brauchen den Mut, in historischen Dimensionen zu denken, auch rauszukommen aus dem Klein-Klein der Tagespolitik und für etwas zu brennen, für etwas zu stehen, überzeugt zu sein von etwas.
Gelingt das aus Ihrer Sicht der europäischen Politik besser als der Politik in Berlin?
Naja, wir haben schon auch unser viel Klein-Klein, weil wir auch viel Detailgesetzgebung machen, die übrigens auch im Alltag bei den Menschen ja ankommt, beim Landwirt, beim Bankmitarbeiter, beim Digitalarbeiter und so. Also insofern ist Europa heute eine Gesetzgebungsebene, die im Alltag ja ankommt. Das ist gleich wie Land- und Bundespolitik dann auch ankommt bei den Menschen. Aber ich glaube schon, dass auf europäischer Ebene besser spürbar ist, besser ja, erkennbar ist, dass wir da uns in historischen Fragen auch bewegen. Und da werden die nächsten 5 Jahre Grundsatzfragen aufwerfen. Wir diskutieren es eben an der Frage Migration jetzt sehr intensiv, aber wenn man den Blick weitet, dann ist die Frage Verteidigung, dann ist die Frage Wirtschaft von extremer Bedeutung.
Genau diese Lösung, auf die kommt es ja jetzt an. Mario Draghi hat ja tatsächlich wirklich sehr drastische Worte gewählt, spricht von einer existenziellen Herausforderung für Europa, sagt, es braucht massive Investitionen. Europa muss deutlich innovativer werden, um überhaupt im Wettbewerb mit China und den USA bestehen zu können. Das Ganze kostet extrem viel Geld. Es ist die Rede von 750 bis 800 Milliarden Euro. Wo soll das Geld herkommen?
Ich finde, damit sollte man nicht starten, also wir über die 800 Milliarden reden, die er ins Schaufenster gestellt hat. Wir sollten zunächst mal allen bewusst machen, in welcher Lage, weil die Situationsanalyse, die Mario Draghi mit seiner Autorität vorgelegt hat, geht unter die Haut. Er sagt, wir waren 2008 gleich mit Amerika im Bruttoinlandsprodukt und die Amerikaner haben mittlerweile 50% Vorsprung vor den Europäern, haben deutlich zugelegt und wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit, an Wohlstand. Seine Worte waren, wenn wir nicht Acht geben werden die nächsten Jahre, wird Europa sterben. Das waren seine Worte. Es geht um die Grundsatzfragen der wirtschaftlichen Stärke. Und die einzige Stärke, die wir derzeit im globalen Wettbewerb haben, ist, dass wir mit unseren fast 500 Millionen Menschen einen Binnenmarkt haben, der uns wirklich Kraft gibt, in der Welt draußen eine Rolle zu spielen. Es ist nicht die politische Einheit, weil wir zerstritten sind in Europa oft. Es ist nicht das Militär. Es ist die wirtschaftliche Einheit Europas, die uns derzeit die Kraft gibt, die Bedeutung gibt, die wir als Europäer noch haben. Und um die Frage geht's. Und da bin ich zunächst mal dabei, zu überlegen, warum sind wir denn eigentlich die letzten Jahre seit den 80er Jahren gut vorangekommen. Das war, weil damals die Europäische Union den Binnenmarkt geschaffen hat. Das heißt, unser Europa als eine Marke geschaffen hat. Und da sind wir noch nicht abgeschlossen. Wir haben im Dienstleistungsbereich, bei den Finanzmärkten, beim Energiebereich nach wie vor fragmentierte nationale Märkte. Das heißt, Öffnen von Märkten schafft Investitionen, schafft Wohlstand, schafft Wachstum. Das ist immer der erste Schritt. Das zweite, was ich mir wünsche, ist Handelspolitik. Wir haben als Europäer, gerade wir Deutschen, leben davon, dass wir unsere Produkte in die Welt hinaus verkaufen. Und wir haben jetzt einen ausverhandelten Vertrag zwischen der Europäischen Union und Südamerika am Tisch liegen. Brasilien, Argentinien, Mercosur, dieser Vertrag, wo die Grünen und Sozialdemokraten sagen, wir wollen den so in der Form nicht. Ich sage, wenn wir den jetzt nicht abschließen, dann wird sich Südamerika komplett nach China orientieren. Wir werden Absatzmärkte verlieren und die wollen aber mit uns arbeiten. Das heißt, wir brauchen die Kraft, moderne Handelsverträge abzuschließen. Anders werden wir den Wohlstand enthalten. Und das dritte Bild, es gibt noch viele andere, Innovationen stärken und so weiter. Aber das dritte Bild ist das Thema Bürokratie. Wenn ich heute unterwegs bin in ganz Deutschland, dann sagen alle Unternehmer, hört bitte auf, mir noch mehr 5 Formulare am Tisch zu legen. Das sind so die Bilder, an denen müssen wir arbeiten.
Nicht neu. Das Thema Bürokratieabbau wird so lange schon diskutiert. Wie kann es jetzt gelingen? Und nochmal die Frage, wenn Maßnahmen ja auch Geld kosten werden, ich glaube, das ist unstreitig, wo soll dieses Geld herkommen? Gemeinschaftsschulden, wie Mario Draghi sie vorstellt, ja oder nein?
Ich drücke mich um die Frage nicht rum. Bei der Frage Bürokratie müssen wir den Abbau quantifizierbar machen. Nicht nur theoretisch sagen, wir wollen abbauen und das jetzt irgendwie postulieren, sondern es muss quantifizierbar sein. Es muss sich substanziell was ändern. Ursula von der Leyen hat 25% Reduktion der Berichtspflichten angekündigt. Das muss jetzt umgesetzt werden. Und bei der Frage Finanzierung sage ich ausdrücklich, der Staat wird überfordert sein, diese Finanzierung vorzunehmen. Da würden wir in einer Staatswirtschaft laufen, sondern wir müssen es schaffen, dass endlich das Privatkapital bei uns investiert wird. Nach wie vor fließt zu viel von unserem privaten Geld, das wir an Banken liegen haben, nach Amerika in globale Märkte ab und wird nicht in Europa investiert. Das müssen wir umdrehen. Dann reden wir über Hunderte von Milliarden Euro, die in Europa investiert werden. Das heißt, ich bleibe ein marktwirtschaftlich. Ich vertraue darauf, dass private Investitionen der Schlüssel sind und nicht staatliche. Und bei den staatlichen sage ich ausdrücklich noch dazu, wir haben in der Corona-Zeit diesen Recovery Fund, also diesen Wiederaufbauplan für Europa gemacht. 750 Milliarden Euro, erstmals europäische Schulden gemacht. Und ich muss Ihnen berichten, dass Länder wie Italien, Spanien teilweise Probleme haben, diese Gelder abzurufen, weil sie administrativ oft nicht in der Lage sind und auch die Projekte dann oft auch gar nicht da sind, das zu machen. Deswegen lasst uns bitte das Geld, das wir heute haben bereits, lasst uns das bitte besser nutzen, bevor wir wieder zur Bank gehen und neue Schulden machen. Ich bin da jemand, der an den Markt glaubt und Schulden als wirklich nur letzte Möglichkeit sieht.
Sie haben in unserem Gespräch gesagt, dass Sie auch diese Last der Verantwortung schon spüren, weil das natürlich ein großer Job von Ihnen wird, jetzt in den kommenden Monaten die europäische Parteifamilie so zu einen und so aufzustellen, dass es tatsächlich zu Veränderungen kommt. Zum einen bei der Migrationspolitik, zum anderen aber natürlich auch in der Wirtschaftspolitik. Ja, was lässt Sie optimistisch da drauf blicken, dass Ihnen das gelingt?
Ich erlebe zu Beginn dieser Legislaturperiode auf europäischer Ebene jetzt einen überraschenden Common Sense, eine überraschende gemeinsame Problembewusstsein. Wir hatten vor 5 Jahren, als wir beim letzten Mal Wahlen hatten, die Menschen unser Mandat gegeben haben, hatten wir beispielsweise bei Migration schon unterschiedliche Strömungen, in welche Richtung bei Wirtschaft, Umwelt, Green Deal, gab es schon Debatten dann, in welche Richtung gehen wir, welche Schwerpunkte setzen wir. Heute kristallisiert sich raus, wir wissen, was zu tun ist bei Wirtschaft. Selbst mit den Kolleginnen und Kollegen, Sozialdemokraten, mit den Grünen, wenn man heute spricht, haben wir viel mehr gemeinsamen Common Sense aufgrund der Aufgaben, die vorstehen. Wir müssen wirtschaftliche Stabilität erarbeiten, wieder zurückarbeiten und wir müssen Sicherheit organisieren. Das heißt vor allem Verteidigung, innere Sicherheit, Stabilität in der Migrationsfrage.
Sie haben das Wort Verteidigung jetzt mehrfach erwähnt. Heißt das, ein Verteidigungskommissar muss auf jeden Fall von der EVP kommen?
Ja, das würde ich mir wünschen. Und wir sind jetzt in den letzten Gesprächen jetzt mit Ursula von der Leyen das zu diskutieren. Der Verteidigungskommissar ist eine echte Innovation, gab es bisher so nicht. Wir haben da bisher den echten Primat der Nationalstaaten. Es geht nur uns was an, da hat Europa nichts zu sagen. Und jeder spürt, dass wir an Grenzen kommen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. In Finnland haben wir jetzt einen EU-Staat, der ein NATO-Mitglied jetzt geworden ist, der die längste Grenze zu Russland hat in der Europäischen Union. Unser Land wie Finnland mit wenigen Millionen Einwohnern kommt auch finanziell ein Stück weit an Grenzen. Diese finanzielle Grenzen, diese Außengrenze der EU militärisch mit den heutigen Notwendigkeiten, Drohnen und Digitalisierung und so, mit Hightech so zu sichern, dass man wirklich sicher ist. Insofern leuchtet, glaube ich, jedem ein, dass eigentlich die europäische Grenze zu Russland, dass wir die besser gemeinsam sichern. Das zweite große Thema ist, jenseits der Schwerpunktsetzung die russische Grenze abzusichern und Putin zu signalisieren, denkt nicht mal dran, uns anzugreifen. Das zweite große Thema ist die Effizienz. Wir haben 18 verschiedene Panzerarten in der Europäischen Union. Die Amerikaner haben einen Typ von Panzer. Das heißt, wir verschwenden Milliarden an Euro in der Europäischen Union, weil jedes Land seine eigene Produktion hat und damit ineffizient produziert. Das heißt, wenn wir einen gemeinsamen Markt für Rüstungsgüter schaffen würden, dann wären wir viel billiger. Wir könnten dem Bürger sagen, dein Steuergeld wird auch effizienter angewandt, um Rüstungsgüter zu entwickeln und zu bauen. Das sind die zwei großen Bereiche.
Abschließend die letzte Frage. Was wäre das Schlimmste, was Ihnen jetzt in den nächsten Monaten passieren könnte, was all diese Pläne durchkreuzt?
Also das schwierigste Herausforderung ist ehrlich gesagt die Instabilität auf der nationalen Ebene. Wir haben eine Bundesregierung, die nicht in der besten Verfassung ist. Wir haben in Frankreich eine extrem schwierige Lage. Michel Barnier, ein guter Freund von mir, jetzt Premierminister geworden, aber natürlich mit der ganz großen Instabilität im Parlament. Er weiß nicht, wie lange die Regierung dort überleben wird. Und wenn Deutschland, Frankreich, wenn wir auf nationaler Ebene eben diese Instabilität erleben, dann können wir in Europa die besten Vorschläge machen. Wenn es national nicht mitgetragen wird, wird es nicht funktionieren. Deswegen, wir brauchen wieder den Willen der Mitte, jetzt Europa gestalten zu wollen. Und wir müssen die Menschen überzeugen, dass das nur der einzige Weg ist, wirklich nachhaltige Lösungen zu erzeugen. Aber wenn ich so sagen darf, nicht mit den Sorgen enden, heute auch im Gespräch, das ich mit Ihnen führen darf, sondern wirklich mit Optimismus auch enden, weil wir haben alle Potenziale, unsere Aufgaben unserer Zeit anzupacken. Wenn die bürgerliche Mitte auch programmatisch gute Antworten gibt, können wir auch überzeugen.
Herzlichen Dank, Herr Weber, für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich.